Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Konnichiwa und welcome zum Knochenjob-Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Mein Name ist Dennis Jacobs. Mit mir am Mikrofon Klaas Stechmann. Wir beide erzählen aus unserem Leben als Osteopathen. An der Bank, drumherum, unten drunter, obendrauf, was da alles so passiert. Und ich hätte heute auch Hellas sagen können zur Begrüßung, denn ich habe ein kleines Update von einer Patientin von mir, über die ich neulich gesprochen habe.
Der Versicherungsbetrug.
Die Dame, die mir eine Karte geschrieben hat und eine Flasche Wein geschenkt hat, wo drauf stand, danke, dass du mich um meine Rente betrogen hast. Jetzt kann ich wieder laufen und kriege keine Rente. Sie hatte einen Unfall, einen BG-Unfall während der Arbeitszeit und hatte einen komplizierten Unterschenkelbruch, hatte jahrelang Schwierigkeiten, Physio hat nicht geholfen, Schmerzen, von Pontius nach Pilatus, 1000 Ärzte draufgeschaut, die Frührente stand in greifbarer Nähe. Und jetzt ist es ziemlich flexi, aber es ist so, wie es ist. Sie war einmal bei mir auf dem Tisch, ich habe ihre Faszien lang gezogen und beim nächsten Mal sagst du, so eine Scheiße, jetzt kann ich wieder Treppen gehen. Ich fühle mich stabiler, ich habe wieder Empfindung drin, weniger Missempfindung. Und jetzt wird's eng mit der Rente. Und diese Woche war sie jetzt wieder bei mir, weil wir zusammen für sie ein Kontingent bei der Berufsgenossenschaft für osteopathische Behandlung durchgeboxt hat. Ich glaube, die BG hat die weiße Fahne gehoben und hat gesagt, alles, was die Frau haben will, geben wir ihr. Und dann ist Osteopathie auch mal rausgesprungen. Und jetzt sagt sie, mir geht's gut und ich habe trotzdem Frührente und kriege jetzt Kohle wieder zurück auch, weil das anerkannt wurde. Und somit hat sie dann fast erneut einen Sitaki auf den Tisch gelegt bei mir. Ja.
Nicht schlecht. BGs sind immer mal wieder recht freizügig mit ihren Zuzahlungen. Gerade beim Thema Füße habe ich das häufiger mitbekommen, nach Fußverletzungen und solchen ganzen Geschichten.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das hängt immer von der Willkür des Sachbearbeiters ab. Und ich kann da noch mal Werbung für machen. Die Patientin hatte meine Praxis und mich bei der BG angepriesen und gesagt, das möchte ich da ausprobieren. Und dann wollte die BG eine bestimmte Berufsverbandszugehörigkeit von mir haben. Ich habe aber eine andere Berufsverbandszugehörigkeit und dann wurde es abgelehnt. Und das habe ich dann meiner meinem Berufsverband zugespielt und dann haben die sich darum persönlich gekümmert und siehe da, so geregelt, dass das anerkannt wurde und somit hatte die Dame jetzt ein Kontingent von 15 osteopathischen Einheiten bei mir und somit ist mein Sommerurlaub jetzt gerettet und es geht nach Griechenland. Nee, das steht
da nicht fest. Nicht schlecht.
Aber auf jeden Fall konnten wir jetzt in Ruhe arbeiten und das war eine ganz witzige Anekdote.
Ja, nicht schlecht. 15 griechische Osteopathiebehandlungen. Da kommt selbst bei dir ein bisschen was rum.
Ja, ein bisschen besser kann ich jetzt schon Griechisch sprechen, auf jeden Fall.
Okay.
Ja, wie sieht's bei dir aus? Hast du Updates zu irgendwelchen Menschen und Patienten?
Ja, vor einiger Zeit hatten wir einen Patienten der Woche. Das war der Patient mit der schiefgegangenen Rücken-OP. So war der Folgentitel davon. Kurz einmal zusammengefasst, junger Mann, dem Kraftsport frönend, obenrum richtig gut aufgebaut, untenrum eher nicht so gut, also was die Beine angeht.
Und Ani-Style.
Na, Ani hatte auch richtig gut Quadrizeps und so.
Wie gesagt, die Waden war immer sein größtes Dilemma, die hat er nie hingekriegt. Calves hat er nicht hingekriegt.
Ja. Ich habe übrigens auch mal Leute gesehen, die sich da Implantate haben reinsetzen lassen. Also einfach nur so Implantate, so wie Silikon. Jesus. Ja. Das hatte er nicht notwendig. Er hatte Rückenschmerzen und wegen den Rückenschmerzen war er bei mir gewesen. Ich habe ihn da behandelt, relativ lokal, muss ich zugeben. Das gebe ich auch nochmal gerne zu, weil das auch, könnte man beinahe sagen, ein Fehler war. Also zumindest war es nicht so richtig langfristig besser mit ihm dann. Ich habe immer wieder Blockaden gelöst, so ein bisschen so Piriformis und solche Sachen gearbeitet, wo er Schmerzen hatte. Ich glaube, 3-mal waren wir irgendwie zugange und dann habe ich ihn längere Zeit nicht gesehen. Dann kam er halt irgendwie nach viel längerer Zeit wieder. Also ich sage mal so ein Jahr oder irgendwas später oder sogar über ein Jahr. Und schon im Aufenthaltsraum, als ich ihn aufgerufen habe, habe ich echt gesehen, boah, der sieht aber anders aus. Vom Schmerz geplagt, richtig gebeutelt, abgenommen, schlecht aussehend. Der hatte halt eine sehr lange, schlimme Zeit hinter sich, richtig schlimme Rückenschmerzen. Und dann auch noch sich zu einer OP überreden lassen. Und die OP hat alles nochmal viel schlechter gemacht. Also richtig Rückenschmerzen, konnte irgendwie kaum sitzen, stehen, liegen, irgendwas. Nervenverödung wurde dann im Anschluss auch noch gemacht. Und das ist jetzt, ich sage mal, ein halbes Jahr, vielleicht sogar noch länger her. Und so langsam hat er sich vorangekämpft. Weil das Ganze aber so wirklich langwierig und schwer auch war, dass es besser geworden war, ist er nochmal zu jemandem hingegangen und der hat so ein paar Messungen auch tatsächlich gemacht. Messungen der Muskelkraft. Was da auffiel, seine Abduktoren der Hüfte, so Gluteus Medius und so weiter, die waren auf einer Seite ziemlich schwach, also auffällig schwach. Was daran lag, dass er sich mal richtig das Knie verletzt hatte und halt irgendwie wochenlang mit so einer Schiene rumlaufen musste und sich dann halt auch im Anschluss nicht so richtig darum bemüht hatte, das wieder richtig aufzumöbeln, ne? Also wieder auf 100% zu kommen, so dass er halt Ewigkeiten mit einem schwächeren Bein rumgelaufen ist und das die andere Seite kompensiert hat. Und das ist die Seite, wo zuerst ich dran rumgearbeitet habe, da immer mal wieder symptomatisch die Blockaden rausgeholt habe und letztendlich, als dann der Druck auf eine Nervenwurzel war, auch die Neurochirurgen da symptomatisch rumgebastelt haben, bis es dadurch halt richtig, richtig schlecht wurde. Und jetzt ist er so langsam wieder auf dem Damm, indem er sich da halt wieder auftrainiert. Das heißt, so relativ simpel, Seitstütz, ne, Sideplank, ein bisschen absinken, wieder hoch oder so diese, wie nennt man die Klappmuschel, Clamshell, diese Übung, so relativ simple Übung.
Simple die, Übung, aber die haben es schon in sich. Also das ist schon,
die haben es schon in sich, ja.
Da kommt schon was, ja.
Und der sagte, dass er halt auf der betroffenen Seite, wo es so schwach war, halt am Anfang gerade mal 2 Stück hingekriegt hatte. So, und das ist schon wirklich schwach für einen jungen Menschen. Long story short, obwohl ich ja Anamnese immer mache und auch nach den Operationen frage, und ich hatte es mir auch meines Wissens nach aufgeschrieben in der Doku vom allerersten Termin, habe ich mir das hinter die Ohren geschrieben, da halt zu gucken, ob da so ein Kraftdefizit ist. Auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt sieht, weil halt so das Muskelrelief ähnlich aussieht auf beiden Seiten, ist die Funktionalität, der Synergismus, der da so ist, durchaus was ganz anderes. Deswegen, das teste ich jetzt wieder mehr. Eine Zeit lang habe ich das gemacht, aber Patienten auf die Seite legen und gucken, wie gut ist die Kraft, wenn das Bein abduziert wird. So, und das fällt mir immer mal wieder auf. Schön wäre natürlich, wenn man das auch richtig messen könnte, ne? Weil das ist dann schon ein bisschen was anderes, als wenn man da so sehr subjektiv sagt, wir wissen ja alle, wenn wir da halt irgendwelche Differenzen suchen, dann finden wir die auch irgendwie, ne? Und ich gucke nach meinem Gefühl, wie krass ist der Widerstand, wie gut ist die Kraft, und dann frage ich immer auch die Patienten, ob die einen Eindruck haben, welche Seite schwächer oder welche Seite besser ist. Und immer mal wieder haben wir auch beide festgestellt, wir widersprechen uns. Ich finde die eine Seite schwächer, Patient findet die andere Seite schwächer. Von daher, bei solchen Sachen wären halt halbwegs objektive Messungen eigentlich ganz gut. Ja, das ist meine Take-Home-Message. Schreibt euch das hinter die Ohren. Und da bin ich natürlich auf die Schnauze gefallen mit diesem so eher regionalen Gearbeite, ne? Also diese Mechanismen, Kompensation, Dekompensation, welche Seite macht das, welche Seite ist das Problem? Und wenn man da dann rumlaboriert, dass man es dann nicht besser macht und dann im schlechtesten Falle sogar noch schlechter macht. Amen.
Amen, amen. Ich hatte auch noch ein Follow-up von einer Patientin, die ich, glaube ich, nie hier vorgestellt habe. Es war eine Patientin mit Schulterschmerzen, sah so ein bisschen impingement-mäßig aus, also von der Lokalisation, seitlichen vorderen Delta-Muskel hatte sie immer so Schmerzen bei Abduktion und bei Außenrotation und daran haben wir rumgearbeitet. Dann an dem Tag hatte sie auch noch bestialische Kopfschmerzen, hatte sie gesagt, als sie da war. Da habe ich nochmal am Ende der Behandlung an ihrem Schädel gearbeitet und eine fasziale Technik gemacht, die du, glaube ich, auch gut kennst. Und zwar bin ich mit meinen Händen fächerförmig durch ihre Haare genommen, habe ihre Haarbüschel seitlich über dem Ohr gegriffen und die von dem Kopf abgezogen, also quasi an den Haaren gezogen. Und das war am Anfang unfassbar schmerzhaft für sie, ist dann aber so sukzessive reduzierter gewesen und damit habe ich sie dann danach von dannen ziehen lassen. Und jetzt ist eine ganze Zeit ins Land gegangen. Sie war jetzt diese Woche wieder da wegen Hüftbeschwerden und sagte, dass sie noch mit den Schulterbeschwerden lange zu tun hatte, beziehungsweise noch hat und da auch noch in physiotherapeutischer Behandlung ist, weil sich die Bizepssehne ein bisschen zerschlissen hat und eingerissen ist und darauf hat sich noch eine Kapsulitis gesetzt, so, keine Ahnung. Sie sagte aber, was irre war, dass sofort, als sie aus der Praxis rausgegangen ist, ihre hämmernden, bestialischen Kopfschmerzen weg gewesen sind. Und dass diese Technik mit diesen an dem Haare ziehen, was sie so komplett verrückt fand, doch wohl der Bringer gewesen sei. So, ne? Also auf Höhe der Temporalmuskeln, wo durch Beißen, Kauen, Knirschen sowieso immer ein bisschen Spannung drauf ist. Und Thema Kopfschwarte hatten wir auch schon und Strukturen im Gesicht und dergleichen, dass man durch die Behandlung dieser myofaszialen Strukturen auch einfach Phänomene wie Kopfschmerzen, Schwindel oder Sichteinschränkungen etc. mitbehandeln kann. Und bei ihr war dieser Handgriff jetzt genau ein Treffer.
Sehr gut, ja. Also mal wieder Kranio gemacht, ohne Kranio zu machen.
Ja, darauf kann ich mich committen. Ich habe jetzt noch von, ich weiß nicht, ob das eine Spitze gegen uns und unseren Podcast war. Ich habe mir jetzt sagen lassen von Kolleginnen und Kollegen, dass es eine Osteopathie-Schule gibt, wo gesagt wurde, all diese ganzen faszialen Techniken und all diese ganze neumodische Herangehensweise, das hat mit klassischer Osteopathie überhaupt nichts zu tun. Das ist progressiver, neuer Crap. Und jetzt würden alle mal wieder das klassische Osteopathie, die klassische Osteopathie lernen. Und dann ging es dann wieder an, Fayette will ich nicht sagen, aber an die ganze
alten zu neu.
Sutherland-Techniken. Das ist auf jeden Fall interessant. Ja. Bis hin dazu, dass ich gehört habe, dass es schon den einen oder anderen Kranio-Dozenten oder Dozentin gab, die auf Nachfrage nicht sagen konnte, wo denn oder was denn die SSB wohl für eine Struktur sei. Also sowas mag es auch geben. Augen auf bei der Schul- und Dozentenwahl.
Ja, das stimmt. Ja, wir hatten da jetzt auch nochmal eine Frage von einer Hörerin bekommen. Jasmin hatte uns geschrieben und Frage richtete sich so ein bisschen an mich, weil sie mitbekommt, was ich hier für einen Struggle habe. Ich bemühe mich redlich, stets bemüht, mich dem Thema ja immer wieder anzunähern. Und das mache ich schon seit
der kraniosakralen Therapie in diesem Fall.
Der kraniosakralen Therapie, genau. Ja. Der kraniosakralen Osteopathie, des kraniosakralen Rhythmuses, aber halt eben auch dieser Sutherland-Techniken. Den Begriff nutze ich zum Beispiel immer ganz gerne. Ich bemühe mich, weiß immer nicht so ganz, mal bin ich euphorisch, mal zieht es mich runter. Ihre Frage zielte so ein bisschen darauf ab, was empfinde ich denn da? Also wie fühlt sich das für mich an, ob ich das so ein bisschen beschreiben kann? Weil sie meinte, so das gehört zu haben, wie ich das so beschreibe, dass sie das sehr stimmig fand. So, und das fand ich irgendwie ganz gut, weil ich da ja selber so am Suchen und am Struggeln bin. Was ich häufig gesagt habe, Rhythmus steht für mich immer so ein bisschen ausgeklammert, weil ich da, ein bisschen unsicher bin, ob das, wenn es das so gibt, ob ich das so spüre und ob das halt überhaupt irgendeinen Wert hat für die Diagnostik und für meine Patienten. Was ich schon tue, ich arbeite am Kopf und ich arbeite auch mit vielen normalen klassischen Techniken. Meine Lieblingstechnik ist seit einer Studie, die zu der Technik gemacht wurde, der Vault Hold, also diese Schädeldachhaltung nach Sutherland, wo man die Finger so abspreizt und an beiden Seiten vom Kopf quasi alle Schädelknochen oder sehr viele Schädelknochen so mit drin hat. Und dann kann man halt gucken, was man damit macht. Ob man den Rhythmus synchronisiert vielleicht doch oder ob man halt irgendwie auf Elastizität achtet. Das mache ich ganz gerne, SSB manchmal auch. Und wie gesagt, sind Sutherland-Techniken für mich halt eher so indirekte Techniken, wo ich halt dahin gehe, wo es sich frei anfühlt und vielleicht verschiedene Strukturen ineinander in Bezug setze. Ich gehe jetzt mit Struktur 1, temporale rechts, zu Struktur 2, jetzt zum Beispiel temporale links, gehe ich so in Resonanz, dass ich die halt irgendwie zueinander hin bewege, ganz leicht, ganz vorsichtig, und dann gucke ich, was passiert. Ich habe halt sowas immer häufiger erlebt, dass ich dann halt so einen volumetrische Ausdehnung, so eine Expansion, so ein Release oder so spüre, der halt irgendwie sehr fein ist, sehr feinstofflich, nicht so wie, keine Ahnung, also nicht so wie so ein, ich drücke auf den Muskel und der spannt sich an oder der ist fest und dann schupp, lässt er los. So nicht, aber vielleicht auch ein bisschen vergleichbar auf einer anderen Ebene. Das erste Mal hatte ich das bei einem ganz frischen Baby gespürt, wo diese Touren durch die Geburt noch übereinander standen. Und dann bin ich da so ein bisschen rangegangen. Und da hat es sich so richtig relativ schnell volumetrisch ausgedehnt. Und da drüber über so Kinderbehandlung habe ich halt wieder auch mal einen Zugang zu Kranio gefunden. Weil es da halt auch richtig schnell gehen kann. Also da geht es manchmal innerhalb von Sekunden, dass sich so ein Gewebe irgendwie auflöst und man dann so eine Entspannung halt irgendwie hat. Mhm.
Da ist ja auch noch viel Bewegung drin in den Schädelknochen.
Ja, da ist sehr viel Bewegung drin, ja. Genau.
Ja.
Ja, was ich so ein bisschen ausklammer, eigentlich sind das halt, wäre das theoretisch schön, würden wir die ganzen Duren behandeln können. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich halt jetzt irgendwie durch Handauflage am Kopf das Tentorium beeinflusse oder spüren kann, ob das Tentorium irgendwie schief ist oder irgendwie mehr Spannung drin ist oder so. Na klar kann man da irgendwas irgendwie spüren und so, aber ich glaube, wir sollten uns eigentlich nicht, nicht zu sicher sein, dass wir da halt wirklich solche ganzen Feinheiten da halt irgendwie merken. So, man könnte vielleicht könnte man das halt neu bedenken, was man da vielleicht spürt, wie man das bezeichnet, wie man sich darauf einigt, was das vielleicht sein könnte. Aber einzelne Furchen im Gehirn oder einzelne Trabekel der Dura, die da irgendwie mehr Spannung haben, da bin ich mir halt nicht so sicher. Mhm. Es gibt halt nur mal dieses alte klassische Modell, das wurde jetzt immer so weitergetragen, funktioniert anscheinend auch bis heute, zumindest funktioniert es in der Lehre irgendwie so, ne? Es wird ja so weitergetragen. Vielleicht wäre es mal Zeit, das halt neu zu denken, neu aufzulegen. Vielleicht machen wir auch einfach so weiter. Es ist ja immer Studienlage. Diese Einzelstudien, die gemacht wurden, die sahen ja eigentlich immer gar nicht so schlecht aus. Ne? Ich hatte ja jetzt zuletzt immer noch mal wieder Schädel-Hirn-Traumata. Wenn du dir die einzelnen Studien durchliest, dann liest sich das immer ganz gut. Dann liest es sich so, ja, Ergebnisse waren ein bisschen besser und so. Wenn dann aber Leute kommen und so systematische Reviews und Meta-Analysen machen und die dann auch diese Studien, die eigentlich positiv dastehen, berücksichtigen, dann kommen die halt immer zu einem ernüchternden Urteil. So, das ist jetzt ja schon mehrfach passiert. Es gab irgendwie letztes Jahr alleine zwei große Reviews und noch so irgendwie kleinere zu bestimmten Themen. Und da sah es immer ziemlich ernüchternd aus. Deswegen, wir wissen ja auch, die Wissenschaft ist nicht alles und so. Es werden ja auch nicht genug Studien gemacht und nicht ausreichend von ausreichender Qualität. Wir können ja nicht sagen, dass es jetzt bis ins letzte Detail erforscht wurde und man dann gesehen hat, es bringt nichts. Es ist halt alles noch im Dunkeln.
Mhm.
Ja.
Ach, schön. Wir kommen immer wieder an diesen Punkt und täglich grüßt das Murmeltier.
Ja.
Ich finde, man probiert es einfach aus und fragt den Patienten danach, geht es euch jetzt besser oder eben nicht? Und dann wartet ihr nochmal 14 Tage und fragt ihn oder sie, geht es euch jetzt immer noch besser oder nicht? Und dann arbeitet mal daran weiter rum. So. Aber man muss sich das auch trauen. Und gerade auch, ich finde, es geht dann in der freien Wirtschaft, wenn es auch darum geht, Patienten von sich zu überzeugen. Und wir haben mittlerweile eine hohe Dichte an Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. Und man, viele sind natürlich auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass die Leute vielleicht nochmal wiederkommen oder vielleicht nochmal jemanden mitbringen. Da klammert man sich natürlich auch immer ganz gerne an die Sachen fest, die ganz gut funktionieren. Und so viel, so viel Spielraum zum Experimentieren und mal sich dieser Seite zu öffnen, ist dann häufig gar nicht. Da müsste dann schon wirklich ein Bonding mit dem Patienten sein, oder aber man hat einen Patienten oder eine Patientin, die das so genau einfordern. Es gibt ja auch die, die das lieben, so behandelt zu werden und genau deswegen wiederkommen wollen oder das genauso haben wollen. Und ja, es gibt dann Menschen, die durch eine oder zwei oder fünf Behandlungen von ihrer Problematik befreit sind. Es gibt auch Menschen, die lassen sich ein Leben lang regelmäßig mit dieser Behandlung behandeln. Die Problematik kommt immer wieder und dann laufen sie wieder los. Aber solange der Patient damit glücklich ist, scheint es ja irgendwie auch okay zu sein für alle Beteiligten. Weiß ich nicht. Dann sind wir natürlich irgendwie schnell in so einer Kiste, wo es vielleicht auch um Wellness geht oder um Wohlfühlen und
Ja, in die ich früher auf gar keinen Fall rein wollte. Ich fand das immer undenkbar, dass irgendwie Patienten zu uns kommen, weil sie Wellness haben wollen oder weil sie vielleicht auch berührt werden wollen. Da habe ich jedem den Vogel gezeigt, der sagte, dass das ein Teil der Osteopathie ist. Mittlerweile glaube ich schon, dass das auch ein Teil der Osteopathie ist. Vielleicht, weil ich meine Behandlungsweise so sukzessive geändert habe. Vielleicht auch, weil ich halt einfach jetzt einen anderen Blick auf die Sachen habe. Ja, also klar. Na, wenn alle Patienten bei dir einpennen auf der Behandlungsbank, so, dann ist das definitiv ein Ding der zur Ruhe kommen und auch der Wellness und der Erholung und so. Ob dadurch halt dann die große Heilung stattfindet, wäre auch denkbar, ne, dass das halt irgendwie so den Stein ins Rollen bringt, zur Regeneration wieder in die Homöostase zu bringen. Kann aber auch sein, dass es einfach nur herrlich entspannt war und dann hat er irgendwie Klavier in meinem Kopf gespielt oder sowas. Und das war's dann. Es fühlt sich gut an, mir geht's aber trotzdem immer noch genauso schlecht wie vorher. Ja, alles von allem etwas, ne?
Ja, also man sollte gerade in der Studienzeit, wo man viel an den Kolleginnen und Kollegen auch experimentiert oder an Oma, Opa und an der eigenen Katze und sowas, da sollte man offen für alles Mögliche sein und sich an alles mal rantrauen und das dann einfach bei sich behalten. Man muss das dann ja nicht komplett über Bord werfen, weil es wird immer den einen oder anderen Fall geben, wo du genau diese Technik dann rausholen kannst und dann wird das auch gut funktionieren. Ich finde, wo die kraniosakrale Therapie auch häufig dran krankt, ist, dass die Patienten, wenn sie mit einem Schmerzproblem zum Osteopathen kommen und noch ganz unbeschrieben darin sind, was da jetzt auf sie zukommt, und da kommt jetzt jemand hin und legt eine halbe Stunde die Hand auf den Bauch und dann nochmal eine Viertelstunde an den Kopf und erklärt das nicht, was getan wird, und schickt denjenigen dann wieder nach Hause, dann würde ich mir auch komisch vorkommen als Patient. Ich finde, man sollte dann auch schon probieren zu erklären, entweder vorher oder nachher, was man mit welcher Intention gemacht hat, an welchen anatomischen Strukturen man jetzt war und was die Idee ist, was man damit wieder in Gang setzt. Und dann hat man, glaube ich, eine bessere Compliance geschaffen und dann wird es mit Sicherheit einen größeren Prozentsatz geben, der sagt, okay, das ist jetzt mal ein Versuch wert, wir schauen mal, was dabei rumkommt. So, ne? Aber häufig wird es von Menschen, die dem kritisch gegenüberstehen, halt so als wahnsinnig esoterisch und spirituell, also irgendwie so fühlig wahrgenommen. Und dann denken die Leute, okay, Osteopathie, ich war sowieso skeptisch, zu einem Heilpraktiker zu gehen, und dass alle meine Vorurteile sehen sich da jetzt bestätigt. Zum Glück hat er mich nicht noch mit Globulis beworfen hinterher. Da muss man einfach gucken, dass man klar ist und klar kommuniziert, und so klar, wie du darin kommunizieren kannst, wie du an welchem Band oder welcher muskulären Struktur du jetzt bist und dass es da jetzt wehtut und dann weniger wird und das ist die Idee dahinter, sollte man das mit kraniosakralen Dingen auch tun. Und das ist natürlich schwerer, aber dann sollte man sich irgendwie mal überlegen, wie man das für Laien ganz gut erklären kann. Und dann, na, hat man vielleicht schon mal wieder einen kleinen Schritt weiter gemacht.
Mhm. Ja, das finde ich tatsächlich sehr wichtig. Das ist eigentlich auch eine Sache, die Grundlage sein sollte, eine rationale Handlungsgrundlage zu haben eigentlich, ne, dass man das erklären kann. Wenn es dann halt eben die Astralsphäre ist oder sowas, dann könnte man das ja auch irgendwie argumentieren und so. Aber es muss halt irgendwie dann verständlich sein und für den Patienten irgendwie auch passen. Ja, genau. Und in der Hörerin-Mail kam halt auch nochmal rüber so das Thema Zweifel, inwiefern einen das hemmt oder inwiefern es halt von Vorteil ist, wenn man von seinen Sachen überzeugt ist, beziehungsweise wenn man sieht, okay, da gibt es eine Grundlage, das ist anatomisch, das ist halt irgendwie therapeutisch gut begründbar, ich bin davon voll überzeugt oder ich habe da meine Zweifel. Und wenn ich mich selber beobachte, merke ich auf jeden Fall immer wieder, wie beeinflussbar ich doch bin. So, in mehrere Richtungen. Ich führe ein gutes Gespräch mit einem Kollegen, der halt ein absoluter Kranio-Pro ist oder irgendwie sowas und von Behandlungserfolgen erzählt oder so. Oder ich kriege das von Patienten mit, dass sie von jemandem behandelt wurden und der hat nur dieses und jenes gemacht und das hat's absolut gebracht. Dann denke ich mir so, yeah, das mache ich jetzt auch.
Ah, wie süß.
Und, und dann gibt's auch Studien, die dann positiv sind, die dann erscheinen, denke ich so, oh krass, das ist jetzt auch evidenzbasiert oder was. Und dann kommt halt der Runterzieher. Dann gibt's wieder Leute, die da sehr, sehr nüchterne, sehr gute Kritik anbringen. Dann Leute, die halt irgendwie mit einem Baseballkeule da draufhauen und da halt irgendwelche bescheuerte Kritik anbringen. Oder wiederum schlechte Studienlage, die zeigt, war ganz nett so, habt euch alle mal kurz gefreut, aber sorry, Daumen runter. Das ist doch nicht so weit her damit. Das beeinflusst mich tatsächlich und ich weiß ganz genau, dass es mir sehr hilft, von einer Sache halt wirklich überzeugt zu sein. Und da helfen nun mal einfach so diese nahbareren Sachen, helfen da halt einfach. Ne? Wenn man halt irgendwie sich vorstellen kann, okay, mit einer gewissen hier und dabei passiert was, und da passiert was eher Handfestes und nicht unbedingt was Feinstoffliches, was sich halt einfach, wie soll man sagen, in anderen Sphären abspielt. So.
Ach ja. Ja, richtig.
Ja.
Kranio.
Auf zur nächsten Episode. Wir werden dranbleiben.
Kranio, echt, das ist wirklich unser Link in den Himmel. Und in
auf jeden Fall. Ja, spannende Sphäre.
Bietet immer wieder Kontroversen und viel diskutiert und wir bleiben am Ball. Alles gut.
Wir bleiben am Ball.
Kommen wir von diesem Feinstofflichen doch mal zu etwas irdischem und etwas gröberem Thema. Wir hatten noch mal neulich oder schon einige Male über ein Phänomen gesprochen, was auch immer wieder mit großen Fragezeichen versehen ist in der klassischen Medizin, wie man dem Herr werden kann. Und das ist das sogenannte Schienbeinkantensyndrom, auch genannt Shin Splints oder sowas wie laterales Tibia Kantensyndrom, Periostitis, also es gibt ganz viele Synonyme dafür. Mhm. Und speziell jetzt bei Menschen, die sich sportlich betätigen oder höheren Belastungen auseinandergesetzt sind, taucht dieses Phänomen durchaus auf. Und ich würde ganz vorsichtig sagen, dass ich im Schnitt wöchentlich einen Menschen mit diesem Problem behandle, weil die irgendwie auf mich aufmerksam geworden sind über verschiedenste Kanäle. Darüber hatte ich auch schon mal gesprochen. Und das wollen wir jetzt heute nochmal so ein bisschen in die Wege leiten. Hattest du selber schon mal so ein Phänomen oder hast du regelmäßig mit solchen Patientinnen und Patienten zu tun?
Das ist ganz interessant, weil erstens stimme ich dir zu, fast alle, die ich mit der Thematik hatte, sind sportassoziiert. Sei es jetzt durch sportliche Überlastung oder durch bisschen Alltag und dann ein bisschen zu viel gemacht und dann kam es halt wieder oder sportliche Verletzung. Das ist so auffällig bei diesem Krankheitsbild wie fast bei keinem anderen, finde ich. Ich finde sowas wie Achillodynie oder Fersensporn kannst du auch häufig durch sportliche Überlastung kriegen, kannst du aber auch durch viele andere Sachen kriegen. Und ich habe jetzt eigentlich Schienbeinkantensyndrom und alles, was ich in die Richtung einsortieren würde, fast ausschließlich mit Sport irgendwie gesehen. Mhm. Und ich habe es ziemlich selten, wir hatten uns ja geeinigt, das Thema mal zu besprechen, weil es ja so dein Steckenpferd ist. Mhm. Ich dachte, habe ich da überhaupt irgendwas zu sagen? Diese Woche hatte ich gleich zwei.
Nein, okay.
Ja, doch, genau. Cool. Die würde ich auch vermutlich gleich so ein bisschen thematisieren, weil beide ganz gut reinpassen und aus einem ganz anderen Blickwinkel, aus einem ganz anderen Grund ist es in der Schienbeinkante oder in der unteren Extremität gelandet. Mhm. Und ich selber habe mit, könnte man vielleicht auch so ein bisschen dazu einordnen, ich habe immer mal wieder mit so einer Art chronischen Compartment-Syndrom zu tun. Wenn ich laufen gehe, was ich eigentlich nicht so gern mache, also so Joggen und so, ist nicht so ganz meine Lieblingssportart, muss ich aber immer mal wieder. Und wenn ich es länger nicht gemacht habe, dann kriege ich krassen Muskelkater im Tibialis. Mhm. Und das kann manchmal solche Ausmaße annehmen, dass ich einen Fallfuß am nächsten Tag habe.
Oh, wow.
Und also nicht so richtig doll, aber also ich hatte das schon mal, das war schon auf jeden Fall übel.
Ja, und okay.
Für mich ist das ein bisschen ein chronisches Compartment-Syndrom. Mm. Zu viel Druck vorne in der Tibialis-Loge drückt vielleicht leicht auf die Nerven, sodass nicht nur der Muskelkater doll ist, sondern dass da innen drin auch richtig angeschwollen ist, dass der Nerv ein bisschen an abkriegt.
Ja, erstmal nochmal für die Menschen, die das vielleicht noch nie gehört haben, zur Lokalisation. Wir sind im Bereich des Unterschenkels. Wir haben da Schienbeinknochen, Wadenbeinknochen, die zusammen parallel vom Knie runterlaufen und unten am Sprunggelenk die Malleolengabel bilden, also quasi den Innenknöchel und den Außenknöchel, Außenknöchel durch Wadenbein, Innenknöchel durch das Schienbein, und diese beiden Knochen sind miteinander verbunden entlang dieser Längsachse durch ein Septum und durch eine Membrana interossei. Und dann gibt es ganz viele muskuläre Strukturen, die drumherum gebaut sind, die von da aus dann zum Fuß gehen und verschiedene Funktionen haben. Und umhüllt wird der Unterschenkel von einer sogenannten Fascia cruris. Das ist quasi ein eigentlich elastisches, bindegewebiges Rohr, so sage ich es immer, oder eine große Cannelloni, so bespreche ich das immer. Und in dieser großen Cannelloni sind viele kleine Macaronis oder Cannellonis drin. Das heißt, man hat noch viele intermuskuläre Septen, die dieses große Rohr durchziehen. Und in jeder einzelnen Loge sind anatomische Strukturen, wie Blutgefäße, wie Nerven, aber hauptsächlich große Unterschenkelmuskeln wie den sogenannten Tibialis anterior oder den Fibularis Muskel oder Tibialis posterior oder aber auch der Trizeps surae, der Wadenmuskel sozusagen bestehend aus den beiden Gastrocnemius-Köpfen und dem Soleus-Kopf und so weiter und so fort. Und Menschen mit einem Schienbeinkantensyndrom haben interessanterweise diverse Schmerzlokalisationsmöglichkeiten. Meistens ist es so, dass es sich wie so eine Linie vom Innenknöchel aufwärts entlang der knöchernen Kante des Schienbeins nach oben zieht. Und wenn man den Schienbein so in drei Drittel einteilt, ist es häufig initial das untere Drittel eher, was dem Fuß nahe liegt und zieht dann weiter nach oben, kann aber auch ganz woanders sein, kann auch entlang der Wadenbeinkante an der äußeren Seite sein, also vom Außenknöchel weiter nach oben, etwas weiter nach vorne orientiert oder etwas weiter nach hinten orientiert. Das liegt dann daran, wo das Problem zum Tragen kommt, weil jede einzelne Loge kann Probleme bereiten. Und Klaas hat das schon, also dieses Wort Loge ganz gut genannt. Man hat verschiedene Regionen dieser röhrenartigen Struktur in Logen eingeteilt, die funktionell zusammenspielen. Eine Extensorenloge, also die Loge mit den Strukturen, die an der Fußhebung beteiligt sind. Die Flexorenloge, die hinten ist, die dafür sorgen, dass wir auf die Zehenspitzen uns stellen, wenn wir die Muskeln da drin anspannen. Und dann gibt es noch hinter dem Wadenbein die sogenannte Fibularis-Loge, die so ein bisschen nach lateral zieht und so eine laterale Loge nach vorne außen. Und in diesen größeren Logenkomplexen haben wir noch kleinere Logenkomplexe und da kommt es manchmal zu einem Missverhältnis. Meistens von, oder wir gehen davon aus, wir wissen es noch nicht ganz genau, würde ich sagen, aber meistens von Volumenzuwachs der roten Muskulatur, die viel zu schnell, viel zu hoch wird und das etwas derbere, bindegewebige Fasziensystem, was um den Muskel drumherum ist, so von innen drückt, dass es zu einem Stress kommt, zu einem sogenannten Compartment-Syndrom. Ich selber hatte mal am Oberschenkelmuskel ein Compartment-Syndrom nach einer Einblutung, das musste notfallmäßig operiert werden. In dieser Unterschenkelsituation ist es eher ein funktionelles Compartment, das heißt, je nach Belastung steigert sich das Ganze und häufig mit Abebben der Belastung wird es dann auch wieder weniger. Es kann aber manchmal, wenn die Strukturen sehr gestresst sind, auch nachhaltig wehtun über mehrere Tage oder teilweise auch Nachtschmerzen oder so weiter. Aber meistens beginnt es initial langsam sich bemerkbar zu machen und wird immer schwieriger, schwieriger und schwieriger.
Ja. Ja, genau. Haben wir so ganz guten Überblick bekommen. Ich spreche auch immer gerne von Beinscheiben, ne, wenn man mal so einen Überblick davon kriegen möchte, wie das so aussieht, ne, wie viele Muskelschläuche da umhüllt sind und nochmal wieder umhüllt sind und nochmal wieder umhüllt sind. Und dann beim Lebendigen ist es halt dann auch mal schön mit Flüssigkeit alles so ausgestattet. Und dann gibt es Sehnen und Gefäße, die da halt immer so durchzischen. Das so kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Und dementsprechend ist halt auch die Idee nicht weit, dass das halt Probleme geben kann. Mhm. Was wir auch noch haben, du hattest es angesprochen, das Periost. Und das Periost zählt man ja eigentlich auch zu den Faszien mit dazu. Und wenn man so im Unterricht über Periost und so spricht, sagt man ja auch immer, ja, sensibel innerviert, weil, denkt dran, wenn ihr euch das Schienbein stößt, dann tut es weh. So. Mhm. Und da sind wir wiederum beim Schienbein, beim sehr empfindlichen Periost. Und nun ja, Teil der so Schienbeinkantensyndrome.
Ganz kurz noch eben für die Menschen, die jetzt vielleicht das Wort Periost nicht zuordnen können, also die Nichtmediziner
unter uns. Knochenhaut.
Genau, die Knochenhaut. Ein Knochen selber ist relativ schmerzarm oder schmerzfrei. Wenn wir mit dem Schienbein irgendwo gegenknallen, ist es eher die faserige Hülle drumherum, weil die ist ganz feinsensibel innerviert. Und das ist das Periost und das ist beim Schienbeinkantensyndrom meistens gereizt, so wie du schon sagtest.
Ja, genau. Und da ist dann die Frage, was machen wir damit?
Ja, erstmal zum Pathomechanismus nochmal. Warum kommt das vor und warum warum erwischt es einige und andere wiederum nicht? Und was wird eigentlich klassischerweise schulmedizinisch gemacht? Ganz häufig erlebe ich, dass Menschen den Weg zum Osteopathen finden, die vorher schon bei Pontius und Pilatus waren, meistens beim Hausarzt oder beim Hausorthopäden, der dann erstmal gut und gerne 6 bis 8 Wochen Sportpause und Sportkarenz verordnet und siehe da, in der Zeit wird der Schmerz auch weniger, weil es wird ja auch weniger belastet und dann fangen die Leute wieder an mit Sport und oh weh, die Problematik ist wieder zurück. Das heißt, wir haben 6 bis 8 Wochen der Therapiezeit und der Zeit für Sport auch verloren. Demnach ist erstmal pauschal meine Ansage beim Schienbeinkantensyndrom niemals aufhören mit Sport. Man muss es therapeutisch hinbekommen, dass es eigentlich relativ zeitnah dann auch sportlich trotzdem wieder funktioniert. Okay. So, und die zweite Herangehensweise, orthopädisch, ist meistens erstmal pauschal die Einlegesohlenverordnung, weil der Doktor dann gesehen hat, das Fußgewölbe bricht nach innen ein, man knickt so ein bisschen mit den Sprunggelenken nach innen. Das stresst dann diese Logen nach Ansicht einiger. Und wenn da das Fußgewölbe wieder aufgebaut wird, dann wird der Stress weniger. Aus meiner Erfahrung nach überhaupt kein Einflussfaktor. Ich habe schon ganz verheerend platte und gespreizte Füße gesehen. Die hatten überhaupt nichts mit den Schienbeinkanten. Und ich habe schon wirklich Bilderbuch-Fußgewölbe gesehen, die dann auch noch zusätzlich mit Sohlen versorgt worden sind. Und es hat überhaupt nichts genutzt. Also ist jetzt schwer zu pauschalisieren. Es gab bestimmt immer den einen oder anderen, bei dem es doch ganz gut geholfen hat. Aber häufig ist das auch nicht der Gamechanger des Ganzen. So, was ich häufig zu hören bekomme, ist, dass es bei einigen schon einen initialen Moment gab, wo sie das Gefühl hatten, ab diesem Zeitpunkt hat sich was verändert. Häufig habe ich schon gehört, dass Leute, die eigentlich irgendwie draußen gelaufen sind und dann aufgrund von Wind und Wetter mal aufs Laufband gegangen sind und da immer wieder repetitiv drauf rumgestampft haben, dass sie das Gefühl hatten, hinterher fühlte sich das Sprunggelenk wie blockiert an und die darauf folgenden Tage ist es dann bei zunehmender Belastung mehr geworden oder die haben ganz besonders lange Märsche oder ganz besonders lange Belastungen hinter sich, ganz intensives Training im Bereich von Wettkämpfen oder Leistungssport oder dergleichen. Und irgendwann wurde es mehr und mehr und mehr. Und irgendwann ist es so schnell da, dass man gar nicht mehr damit anfangen kann, Sport zu kommen. Und dann fangen die Menschen an zu googeln und zu suchen und zu machen und zu tun. Und dann landen sie bei uns. Und ja, dann ist das für einen Osteopathen erstmal natürlich so ein klassisches, anamnestisches und untersuchungstechnisches Beschwerdebild. Wie bist du das denn bei deinen beiden Patienten diese Woche angegangen?
Also, der eine hatte die Probleme aufgrund einer traumatischen Geschichte. Der hatte sich gleichzeitig Innenbänder, Außenbänder gerissen. Muss man auch erstmal hinkriegen. Mhm. Keine Fraktur dabei gehabt. Und zuerst ging es relativ schnell ziemlich gut. Also hat ziemlich konsequent erstmal geschont. Dann ging es relativ gut. Und dann hatte er nochmal eine Phase, wo er wieder in den Sport reinsteigen wollte. Und der Sport war im Wesentlichen Laufen, Joggen, aber halt konsequent und regelmäßig. Und das ging nicht so richtig. Und nachdem er dann da länger damit rumgedoktert hat und nichts geworden war, nochmal zum Arzt, dann kam tatsächlich ein MRT. Dort konnte man ein Knochenödem sehen auf der Tibiakante, also distale Tibiakante, also auf dem Schienbeinknochen, so mäßig Innenknöchel. Nicht so weit entfernt, ich sag jetzt mal so 5 cm so ungefähr war das Knochenödem von der Rupturstelle entfernt. Das hatte er damals nochmal mit einer, da hat er wirklich geschont, ist irgendwie nochmal wirklich wochenlang nicht belastet und ich glaube, er ist sogar nochmal an Stützen gegangen auch tatsächlich, um dieses Knochenödem rauszukriegen. Und das ist jetzt mittlerweile auch schon länger her gewesen, kann wieder joggen, aber immer mal wieder merkt er es noch. So, und hier war jetzt der Fall, ich habe den von oben bis unten halt auch so angeguckt, Becken, Thorax, Bauchorgane, Kniegelenke, Hüftgelenke, alles schön geschmeidig und so. Das Problem war halt wirklich aufgrund der traumatischen Ursache da unten. Und da habe ich relativ fest am Periost gearbeitet, Bandansätze, Knochenansätze, das war aber wirklich sehr lokal begrenzt. Da konnte ich anamnestisch und von der Untersuchung her das ziemlich eingrenzen, dass es sich auf traumatischer Natur und irgendwie hat sich dieses Ödem da gebildet, was halt überlastet war und weggegangen war, aber es hat halt so ein paar suppige und ein paar fasziale Verdichtungen übrig gelassen.
Das im war Knochen dann Patient entsteht es häufig auch bei diesen Traumen selber, dann krachen die Knochen aufeinander, es gibt ein intraosseres Ödem, also oder so ein Bone Bruise, was sehr langwierig sein kann. Und dann gibt es aber auch nochmal diese Phänomene, dass bei MRTs so ein nebulöser, weißer Nebel zu sehen ist, was nicht intraosseär ist, was dann immer häufig als Entzündungsreaktion angepriesen wird, was aber meiner Meinung nach eher ein Stauungsphänomen von Flüssigkeiten ist, die dann durchaus durch den erhöhten Druck gereizt sind, was aber eigentlich mit einer klassischen Entzündung oder mit einem Ödem in dem eigentlichen Sinne nicht so viel zu tun hat. Ja.
Genau. Guter Punkt. Der andere Patient, den ich diese Woche hatte, Da war gefühlt lokal alles in Ordnung. Also das ist ein mittelmäßiger Sportler, läuft gerne, fährt gerne Fahrrad, hat aber nichts verändert. Ist eines Morgens aufgestanden und hatte fürchterliche Schmerzen, dass er wie ein Neandertaler morgens zum Bad gehumpelt ist. So ein bisschen wie eine typische Plantarfaszitis, Fersensporn-Symptomatik, dass man sich erstmal morgens einlaufen muss. Nur, dass das halt an der Schienbeinkante hatte. Und ich kannte den Patienten schon, der ist nicht so schmerzempfindlich, aber das hat ihm echt üble Schmerzen bereitet, sodass ich halt irgendwie auch diverse Sachen abgeklärt habe, ob irgendwie Nervenwurzel da war oder eine Thrombose in Verdacht kommen könnte. Relativ gut ausschließbar für mich gewesen. Bei ihm hatte das die Grundlage von einer alten Verletzung. So ist zumindest meine Diagnose gewesen oder meine Herangehensweise, weil der halt durch eine frühere Verletzung vor ein paar Jahren ziemliches Defizit in der Beweglichkeit der Hüfte hat auf derselben Seite. Also Rotationsdefizit, Flexionsdefizit und teilweise auch Extensionsdefizit. Und das hat sich halt irgendwie spannungsmäßig weiter nach unten gezogen. Und da war ganz interessant, obwohl die Schmerzen so übel waren, konnte ich da lokal an der Tibia und in der Tiefe der Tibia, wo er mir den Schmerz gezeigt hat, konnte ich halt relativ gut irgendwie arbeiten und reingehen. Hat da jetzt irgendwie nicht den Eindruck gehabt, dass es da total verdichtet, gestaut oder sowas wäre, so dass ich der Meinung war, dass es von weiter oben deutlich beeinflusst war. Ja, was man so liest, ich habe halt versucht, ein bisschen zu recherchieren, es wird immer wieder die Biomechanik ins Feld geführt. Bei dem Schienbeinkantensyndrom. Also das ist halt ganz häufig um die Biomechanik geht. Also Biomechanik im Schienbein, in den Membranen dort, die in den Syndesmosen und Kniegelenk oder Schienbein- und Wadenbeingelenk und halt eben die biomechanische Belastung. Also ja, wenn du dir halt irgendwelche Artikel durchliest, dann geht es schon häufig um Einlagen oder um Füße auch oder um Kniefehlstellung. Mhm. Aber was man halt auch in Reviews zum Beispiel immer liest, der so richtig Ahnung hatte, anscheinend auch keiner von so ungefähr. Ne? Ja. Und es gibt viele Bezeichnungen dafür, von daher ist ja, also, das ein schwieriges Feld.
Kann man alles ausprobieren. Viele Menschen sammeln viele Erfahrungen und ich wünsche allen natürlich mit ihren Behandlungsansätzen das Beste. Was ich jetzt, wo ich der Experte drin bin, ist halt die osteopathische Herangehensweise und die Betrachtung des Ganzen. Und ich glaube auch an viele biomechanische Komponenten und ich glaube an Verlust von Elastizität in den Strukturen und an Blockaden und an Verlagerung von Abflusswegen und Stauungsphänomenen. Also wenn wir uns das nochmal vorstellen, du hast das Schienen- und Wadenbein und das Sprunggelenk, das sich, das obere Sprunggelenk, was sich aus dem Ende der beiden Knochen bildet, und du musst bei jedem Schritt eine gewisse Federung haben, um gewisse Stoßdämpferfunktionen zu bieten. Wenn du jetzt permanent die ganze Zeit auf dieses Sprunggelenk und auf diese Gabel einen harten Impuls gibst, oder wenn du zum Beispiel, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass Menschen nach Trampolinsprüngen oder tiefen Sprüngen, wo sie mal einmal relativ intensiv auf die Füße gefallen sind, dass es danach nicht so richtig gut war. Und ich, um das bildlich zu beschreiben, ich gehe davon aus, dass das Sprungbein des Fußes, der Talus, sich wie eine Axt ein bisschen zwischen Außen- und Innenknöchel, zwischen diese Gabel reinhämmert. Beziehungsweise es kann auch ein bisschen nach vorne und nach hinten gleiten und sich da so ein bisschen verkeilen. Sprich, das Sprunggelenk blockiert. Das heißt, das löse ich dann immer ganz gerne, Patient in Rückenlage, und ich halte den Fuß fest und gebe einen Impuls von oben auf das obere Sprunggelenk, und dann macht es meistens ein ganz lautes Krach. Oder ich lehne mich entlang der Beinachse und nehme mit einer Hand die Ferse, mit der anderen Hand den Vorfuß in die Hand und gebe einen Zugimpuls in meine Richtung, und dann ploppt sich das so frei. Beim FDM wäre das die Lösung einer Einfaltdistorsion. Und nehme somit quasi diese Stauchung aus diesem oberen Sprunggelenk raus und gebe dem ganzen Gelenk wieder biomechanisch ein bisschen mehr Spiel in die Beugung und in die Streckung, sodass diese Gabel nicht immer auf Zug gespreizt ist und die also die dazwischenliegenden faszialen Septen immer schon auf Vorzug genommen sind. Das ist für mich immer schon so die Basis. So.
Mhm. Natürlich habe ich diese Technik auch gemacht. Mhm. Und interessant, ich habe es halt voll laut im Sprunggelenk gehört. Patient hat es halt vor allen Dingen in der Hüfte wahrgenommen. Ne? Das hat man ja auch häufig dabei. Mhm. Lag-Tag sagt man ja auch, oder es gibt auch noch andere Bezeichnungen dafür. Je nachdem, wo man anfasst, ob man halt am Talus anfasst oder halt das ganze Bein nimmt, oder man kann ja auch eine ähnliche Technik machen und einfach so an den Sprunggelenken, ja, am Innen- und Außenknöchel ziehen.
Ja.
Ziehen wir auch das Knie, die Hüfte, das ISG, die LWS auseinander.
Ja.
Und in seinem Falle war es für ihn besonders deutlich die Hüfte halt gewesen. Was ja auch interessant war, weil wir uns ja beide einig waren, oder wir wussten beide, dass die Hüfte bei ihm eigentlich so seine Hauptbaustelle ist, die eigentlich so ganz gut ist so, aber die, naja, immer so leicht defizitär ist, immer so ein bisschen kompensieren muss oder halt wo andere Strukturen kompensieren müssen, müsste ich besser sagen.
Mhm.
Also zwei Fliegen mit einer Klappe.
Stark, stark. Wenn es damit schon einmal geklappt hat, dass es da geploppt hat und frei ist, dann schaue ich mir immer gerne den Verlauf des Wadenbeins an, weil du hast ja oben auch noch ein anderes Ende. Das ist das Wadenbeinköpfchen, was sich auch ganz gerne mal irgendwie so ein bisschen festsetzt innerhalb seiner Bewegungsmöglichkeiten. Und da lege ich dann irgendwie meine Hand zwischen oder in die Kniekehle und gebe einen Impuls in die maximale Beugung rein und da klickt es sich das Wadenbeinköpfchen dann zusätzlich nochmal ein bisschen frei. Es gibt ja manchmal auch das Phänomen, wenn Leute umknicken, dass die Bänder stabil bleiben, aber dass das Wadenbein bricht und da gibt es eine spezielle Form, die Maisonneuve'sche Fraktur, wo das Wadenbein trotz Umknicken am Fuß relativ weit oben am Knie frakturiert. Das heißt, das ist dann schon für mich der Beweis, dass die Kräfte, die wir da auf Fuß und Unterschenkel geben, dass die sich bis da oben hintragen müssen und wir dann auch diesen Weg gehen müssen, um diesen Bereich da oben zu lösen. So, das heißt, wir haben jetzt artikulär uns das angeschaut. Wir gucken uns natürlich die Fußwurzelknochen an, die Mittelfußgelenke an und versuchen da alle möglichen Strukturen frei zu arbeiten. Ich lasse immer die Zehen ein bisschen knacken. Ich versuche den Fuß so richtig schön durchzuarbeiten, damit jede kleine Beweglichkeit wiederhergestellt wird, weil ich glaube daran, dass jedes kleine Teilgelenk zur großen ganzen Federung des Systems wieder beiträgt. Und je besser wir federn, desto weniger hauen wir auf die fertigen Strukturen.
Da klatscht es bei
der. Ich erkläre das dann häufig immer ganz gerne mit einem Förmchen mit lockerem Sand. Und wenn man das, wenn man diesen Sand dann mit dem Förmchen immer wieder auf eine harte Unterlage donnert, dann verdichtet sich der Sand immer mehr und übt immer mehr Druck auf das Förmchen aus. Und ähnlich ist es für mich beim Schienbeinkantensyndrom. Wenn keine Federfunktion mehr verfügbar ist, dann verstauchen die Strukturen und die Weichteile werden immer mehr in die kleinsten Lücken reingepresst und das erzeugt einfach Enge und Stress. Und wenn du dann anfängst, in dieser Situation auch noch die Muskeln anzusteuern, sodass die sich aufpumpen und breit werden, dann kommt es irgendwann zu einem Engephänomen und das tut dann einfach weh. So.
Mhm.
Das jetzt erstmal auf knöcherner Ebene.
Wo du von aufpumpen und breit werden und von Hämmern auf harten Untergrund sprichst, dann ist mir noch ein weiteres Beispiel in Erinnerung geblieben. Schon etwas her, aber junger Mann, ambitioniert ins Thai-Boxen gestartet und war halt immer davon von seinem Trainer beeindruckt. Ne? Die müssen ja ihre Schienbeine Stück für Stück abhärten halt einfach. Das, weil man ja nicht mit dem Fuß tritt, so bei diesen Roundhouse-Kicks oder so oder bei den Low-Kicks, sondern die Trefferfläche ist da das Schienbein eigentlich. Mhm. Das muss wirklich stabil sein.
Mhm.
Wenn du dir mal so ein paar alte Thais oder Singalesen oder was auch immer anguckst, die haben da Knüppeldinger da unten.
Mhm.
Und Idee ist halt auch, dass man sich das ja immer mal wieder leicht traumatisiert und dann verknöchert halt das Periostar, wird unempfindlich und wird richtig dick und wird knüppelhart. Passt sich klassisch der Belastung an.
Mhm.
Und der Junge dachte, er hat nicht so viel Zeit, um da so langsam das auch zu trainieren, hat sich immer mal wieder mit dem Hammer darauf gehauen.
Oh.
Bei seiner Arbeit auf der Baustelle.
Stark.
Immer so gegen den Klopf. Kloing, 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 kloing. Und irgendwann Ja, war es da ein bisschen einmal zu doll gehauen, so ungefähr, oder zu lange gehauen. Und hatte dann ein Problem gehabt, dass da nicht mehr weggegangen ist. Da ist was übrig geblieben davon. Und da war dann bei mir, und da hatte sich halt auch ein, er hatte das nicht vom Arzt nachgucken lassen, aber vermutlich auch sowas, ein Bone Bruise darunter. Und was dann letztendlich bei mir auf der Behandlungsliege gelandet war, waren halt dann auch Verdichtungen da drumherum, die ich dann halt auch mit viel Mühe auflösen musste. Die sich auch so ein bisschen in die Muskulatur so mit reingezogen hatten. Also gefühlt musste ich so das vom Knochen so abziehen, das Gewebe so. Die, ja, ging schön. Dann auch ganz gut, ja. Aber er hat es übertrieben.
Da sind wir nämlich bei einem guten Punkt. Ich werde dann häufig von den Leuten auch gefragt, ja, ich rolle schon die ganze Zeit mit der Faszienrolle und rolle mit einer Kugel und so weiter und so fort. Ja, nicht schlecht, kann man probieren. Aber dieses Bindegewebe möchte halt dreidimensional beweglich sein. Und eine meiner Ideen ist es, das Fasziengewebe auch zu expandieren, also breit zu machen und rollen und kugeln und reindrücken und kneten. Gibt halt immer noch zusätzlich Kompressionen rein. Und ich bin eher der Meinung, wenn wir Platz schaffen und Raum schaffen, dann werden die Nerven weniger gestresst und die Abflusswege sind freier. Und deswegen versuchen wir jetzt dann weiter im Weichteilgewebe drauf schauend, das Gewebe wieder ein bisschen zu lösen, elastisch zu machen und gut trainierbar zu machen. Und da ist so klassischerweise die diese Schmerzlinie entlang der Schienbeinkante erstmal der erste Go-To-Spot. Da versucht man, oder viele halt auch immer mit verschiedensten Techniken, diesem Schmerzphänomen erstmal direkt zu begegnen. Klassischerweise wäre das im FDM ein sogenanntes Triggerband zu ziehen. Damit habe ich jetzt persönlich nicht so nachhaltig gute Effekte empfunden, weil du müsstest schon sehr, sehr tief reingehen. Ich gehe tatsächlich, und es klingt jetzt martialisch, mit dem Ellbogen zwischen Schienbein und den Wadenstrukturen. Meistens fange ich so auf Höhe des mittleren Drittes an und arbeite mich dann so sukzessive, reibend, rubbelnd quasi zwischen den Strukturen in die Tiefe und versuche gar nicht irgendwelche Strukturen zu beeinflussen und zu bearbeiten, sondern einfach immer tiefer reinzukommen, also quasi das Pflaster immer weiter abzuziehen, um die Strukturen von dem Periost wieder zu lösen. Was am Anfang immer den Leuten wahnsinnig wehtut und dann irgendwann aber zu einer Erleichterung führt. Und irgendwann ist es dann fragen die mich immer häufig, drückst du überhaupt noch oder was passiert da jetzt gerade? So. Eine weitere Möglichkeit, und darüber hatten wir auch vor ein paar Folgen mal gesprochen, die Fascia antebrachii, wie heißt denn das da unten?
Auf jeden Fall Cruris heißt sie.
Ja, auf jeden Fall die Faszie vom Septum, was auf dem Schienbein liegt, da gehe ich ganz gerne mit meinen Handballen an die Wadenmuskulatur. Patient ist in Seitenlage, Schienbein zeigt nach oben und gebe einen Thrust quasi in die Muskulatur und ziehe quasi das Tischtuch der Faszien von dem Schienbein ab. Und das macht manchmal so ein Klickgeräusch. Also es macht wirklich einen Sound. Finden die Leute auch als eher blöd.
eher ekelhaft.
Ja, kann ich retrospektiv einhellig so sagen. Aber ist häufig auch ein absoluter Loslöser und ein Abziehen des Klebepflasters, wenn man so will. Und dann habe ich so ein paar Strukturen, die ich immer mal wieder angucke und löse. Das ist zum einen der Piriformis-Bereich, dann gehe ich entlang der Fibularis-Loge, unabhängig davon, ob jetzt die Schmerzphänomene innen oder außen sind. Da ist meistens immer was zu holen hinter dem Wadenbeinköpfchen und rubbel Stecco-esque da immer so tief drauf rum, bis ich das Gefühl habe, so langsam wird es weicher, der Patient kann entspannen, es löst sich jetzt wieder, es flutscht wieder. Die Cannellonis, obwohl die jetzt nicht sprichwörtlich gegeneinander verrutschen, aber dieses Zylinder oder dieses Kolbensystem im Unterschenkel kann jetzt wieder ein bisschen harmonisch hoch und runter sich verschieben. und dann der gute alte Sherpa-Punkt zwischen Soleus und den Gastrocnemii, wo der Nervus Suralis rauskommt, was nach unten über die Achillessehne zur Ferse hin Nerval den Bereich versorgt. Das ist auch häufig sehr empfindlich und löst sich dann aber irgendwann schön in Wohlgefallen auf. Mhm. Und dann gibt's immer noch, das nenne ich so ein bisschen die, so eine Pizzaknet-Technik. Ich schnappe mir Gewebe und Haut, nehme mir eine Rolle zwischen Finger und mein Hypotenar, also meinen Handballen, und ziehe quasi die Haut und die Strukturen darunter ab und in die Länge, wie als ob ich einen Nudelteig in die Elastizität ziehe, was tatsächlich die Nudeln oder den Pizzateig auch elastischer macht. Am Ende des Tages passt dieses Bild und dieses Beispiel sehr gut. Und so gehe ich dann immer individuell entlang der Strukturen, die dem Menschen dann wehtun, und habe mit diesen ganzen genannten Techniken wahnsinnig gute Erfolge. Nicht immer, um Gottes Willen. Und bei manchen braucht es auch 2, 3 Wiederholungen. Und ich glaube auch, bei dem einen oder anderen hat es auch mal gar nichts geholfen. Oder es war dann doch vielleicht noch irgendwie eine andere Thematik, wie ein Bone Bruise und doch kein Schienbeinkantensyndrom. Aber ich bin felsenfest dann überzeugt, dass man dem Schienbeinkantensyndrom relativ lokal sehr gut begegnen kann. Man muss dann nicht immer die ganz langen Ketten hoch zum Rücken oder zu der Hüfte oder sonst wie ziehen, sondern das ist einer, wenn nicht der weiteste Punkt weg von der Körpermitte. Da sind hohe Scherkräfte drauf, da ist viel Kompression drauf, und das Ganze braucht zwischendurch einfach mal so ein bisschen locker, flockig, squishy, dishy, muss das mal aufgerüttelt werden, wie so ein plattgelegenes Daunenkissen nach einer langen Nacht. Und dann kann man sich auch hervorragend wieder mit diesem Kissen beschäftigen.
Ja, schön. Bevor wir das Thema abschließen, Training, Übungen, was gibst du da so mit?
Ich versuche tatsächlich, die Leute häufig anzuleiten, diese Techniken, die ich mache, selber zu tun, und gebe ansonsten ganz gerne mal mit, dass sie Schien- und Wadenbein beziehungsweise auch das Kniegelenk so ein bisschen aufmobilisieren, indem sie sich auf die Schienbeine, auf den Spann setzen, also im Fersensitz sagt man dazu, und sich gegebenenfalls einfach mit dem gesamten Körpergewicht nach hinten verlagern, um ein bisschen Länge vorne auf die Oberschenkel zu bekommen, oder aber auch eine kleine Handtuchrolle zwischen die Kniekehle packen, um sich die Knie so ein bisschen aufzuhebeln durch den Druck, der dann dazwischen ist. Das finde ich immer ganz elegant. Und ansonsten versuche ich die Leute dahin zu bringen, dass sie sich von ihren Mitmenschen so ein bisschen traktieren lassen oder mal in die Länge ziehen lassen. Bisschen vielleicht einen Belastungswechsel nehmen, andere Schuhe nehmen, vielleicht mal einen anderen Untergrund laufen. Meistens sind es ja doch Läufer. Und dann sich aber auch sofort wieder ausprobieren und gucken, ob es besser ist. Und dann wiederkommen und dann besprechen wir das und dann geht's weiter. Aber meistens reicht es schon, passiv da dran zu gehen, um auch einen nachhaltigen Effekt zu haben, der gar nicht so sehr beübt werden muss. Weil wenn es dann einmal wieder gelöst ist, habe ich dann Menschen dann nachhaltig von mir überzeugt, die dann mit anderen Themen zu mir kommen, die sagen, nee, mit den Schienbeinkanten hatte ich nie wieder was zu tun. So. Mhm. Oder man macht das mal, ich habe einen Fußballer, der kommt immer zu jeder Saison in der Saisonvorbereitung, da hat er sich das dann wieder festgezurrt und dann machen wir es wieder locker und dann spielt er in der Saison Fußball. Also, ja.
Manchmal läuft es auch so.
So sieht es aus mit dem Schienbeinkantensyndrom, Shinsplints.
Ja. Yeah.
Jetzt habe ich mir den Mund trocken geredet, den werde ich jetzt mal ein bisschen
befeuchten.
In der und, Pause. Dann geht es gleich zur zweiten Halbzeit weiter, Nachspielzeit sozusagen.
Oh ja, dritte Halbzeit. Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eine automatische Terminerinnerung einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnung entgegennimmt oder auf Überweisungen die Rechnung erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniskus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniskus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniskus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniskus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniskus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniskus. Wir sind wieder zurück nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Über eine Stunde haben wir uns jetzt schon den Mund fusselig geredet. Deswegen wollen wir es jetzt auch langsam mal abschließen. Zum Abschluss kommt nämlich immer, oder kurz vorm letzten finalen Abstoß, kommt nämlich unsere Musikantenknochen-Playlist, die wir immer so ein bisschen leicht osteopathisch anlehnen oder irgendwelche Anekdoten verpacken. Ich fasse mich kurz auf Shin. Shinsplint reimt sich Chin-Chin. Und von
schön. Vorher, vorher. Wir machen immer was, was eine schöne Kette ist. Auf Shin reimt sich Chin-Chin. Ja, schön, Klaas. Finde ich gut.
Ja.
Hast du gut genau. in deiner Waldorfschule zusammengereimt.
Ja, ja. Gut, ne? Dann habe ich das bei Spotify eingegeben und so die Tracks angehört, die Chin-Chin hießen. Und ich bin auf eine quasi Musikerin, Rapperin gestoßen. Noga RS heißt die. Und der Song war ziemlich cool. Ich fand die ganz geil. Leider wieder sehr explizit. Ich habe fast das Telefon fallen lassen. So explizit ist der Song wieder. Trotzdem ein guter Sound. Chin Chin von Noga RS. Und dann hatte ich diese Woche wieder einen meiner Lieblingspatienten, kleiner Junge, bisschen gehandicapt, mental, körperlich, und seit ein, zwei Behandlungen hören wir immer parallel Musik während der Behandlung. So kriege ich ihn immer ganz gut ruhig gestellt und wir können uns richtig gut eingrooven und richtig gute Behandlungen abreißen. Und er hat mir so ein paar Sachen von der Deutschen Welle gezeigt. Eigentlich nicht so meine Musik, aber ein Song, da konnten wir uns einigen, den ich richtig geil finde, ist Der Goldene Reiter von Joachim Witt. Richtig guter Song auf jeden Fall. Classic. Der kommt auch mit auf die Musikantenknochen-Playlist.
Na, guck doch mal.
Du bist dran, fasse dich kurz.
Ja, ich gönne mir heute drei Tracks. Und zwar habe ich auch drei kleine Anekdoten dazu. Zum einen behandle ich jetzt schon eine ganze Weile eine Pianistin, die in diversen Chören und Konzertsälen und sonst wie immer in die Tasten haut, und sie verglich meine Behandlung mit Giuseppe Verdis Dies Irae, und diesen Track packe ich auf die Playlist.
Dies Irae, der Zorn der Götter.
Ja, genau. Kannst du dir ausmalen, wie es dazu gekommen ist. Dann war ich heute Morgen, habe ich den Zorn der Zahnmedizin zu spüren bekommen, war wieder bei einer Zahnreinigung und bei der Kontrolle, soweit so gut alles. Aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt unter die Grinder gegangen bin und
zu viel Stress. Psychosomatisch.
Ja, scheiße, echt. Und hat mir schon so ein paar Abriebstellen an meinen Zähnen gezeigt, und jetzt habe ich demnächst einen Termin zum Abdruck machen und werde jetzt unter die Knierschienenträger gehen. Da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, aber
höchste Zeit.
Was soll ich machen? Und damit ich wieder piecig aufwache, packe ich von Velvet Underground Sunday Morning auf die Playlist. Und zu guter Letzt, um nochmal sportlich zu werden, mein Heimatverein Preußen Münster hat spektakulär die zweite Liga gehalten. Grüße gehen raus an meine Jungs. Nächste Saison wird es brutal schwer, aber die Saison können wir es nochmal genießen. Und in alter Tradition, in Münster wird viel Ska gehört und ich habe früher auch in vielen Clubs schwitzend mit irgendwelchen Euskins zusammen durch die Gegend gezappelt. Packe ich von El Bosso und den Scadialolas den Track im schönen Münsterland drauf. Und im schönen Münsterland, da kann man sich dann nochmal so ein bisschen reinhören, wie wir so ticken, wie Münsteraner, was wir so den ganzen Tag machen und dass wir doch eigentlich ein ganz friedliebendes Volk sind. Und das sind meine drei Tracks für diese Woche.
So, so.
Und die Veteranen der Knochenjob-Podcast-Hörer unter euch wissen, jetzt gibt es noch eine peitschende Kette zum Abschluss und dieses Mal bekommt Lars eine von mir gestellt. Und wir bleiben mal konkret anatomisch und ich sage dir eine viszerale Struktur, den Magen, und ich sage dir eine parietale Struktur, den Musculus piriformis, und jetzt hätte ich ganz gerne eine Verbindung zwischen beiden.
Piriformis. Sollten mal eine Liste darüber führen, welche Strukturen wir schon alles hatten.
Wir hatten alles schon 25 Mal. Es ist jedes Mal, es wird schwerer und schwerer. Ich bereite mich immer eine Stunde auf den Podcast vor, eine Dreiviertelstunde davor versuche ich irgendwelche Ketten schon mal zu trainieren und zu üben, damit ich irgendwas im Petto habe.
Ja, ja. Aber das hilft auch wieder in der Praxis dann. Also, zurück zum Thema. Magen piriformis. Funktionell, anatomisch. Von unten piriformis kann man ja so ein bisschen auch zum Beckenboden zählen. Also indirekt ist er über das Foramen mit dem Beckenboden verbunden. Ne, Quatsch, nicht mit dem Foramen, das ist er nicht. Aber er ist ja quasi außen da an diesen Strukturen, wo auf der Innenseite dann der Beckenboden ist. So, da muss ich auskommen.
Ja, der Becken, das Becken ist da, ja, richtig?
Das Becken ist da, genau, Beckenboden. Und dann Magen. Magensäureüberschuss, Reflux. Und immer mal wieder habe ich auch Leute, die irgendwie so einen chronischen Husten haben und dann stellt sich raus, es ist nicht die Lunge, die Bronchien, es ist der Magen. Und durch zu viel Magensäure wird Husten ausgelöst. Man kann es aber auch andersrum haben, das habe ich auch schon mal erlebt, also ich Gott sei Dank nicht selber, aber durch zu viel Gehuste wird der Magen ausgequetscht und ausgepresst, sodass du da auch so eine Art Reflux kriegst und da die Säure hochsteigt in die Speiseröhre. Aber angenommen, jetzt haben wir dadurch durch den Magen Husten ausgelöst und dann haben wir Anspannung im Thorax, Anspannung im Zwerchfell, Anspannung im Bauch. Bauchmuskeln müssen die ganze Zeit mitarbeiten. Der Beckenboden muss das entweder halten, damit nichts unten rausläuft. Und schon sind wir auch durch den Beckenboden, über den Beckenboden, sehr nah am Piriformis. Wir haben Beckenboden, Hypertension, Piriformis spannt sich mit an. Das ist meine Kette.
Okay. Ja, das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das lasse ich mal gelten und versuche immer schön flexibel und elastisch zu sein in den Schienbeinen, den umliegenden Strukturen, im Beckenboden, im Magen. In diesem Sinne, Klaas, keep it simple, keep cool, stay active.
Chin, chin.
Sober and goodbye till next time.
Bis zur nächsten Episode.